Hi, ich freue mich, heute Morgen hier sein zu können. Ich freue mich auf diese Predigt. Wir sind in einer Predigtreihe zum Epheserbrief. Und mein Abschnitt heute ist Epheser 4, die Verse 1 bis 16, die ihr gerade gehört habt. Und dieser Sprung zum Kapitel 4 dieses Briefes, der bedeutet einen Knick, einen Wendepunkt in diesem Brief. Wir hatten drei Kapitel lang ganz stark den Fokus von dem, was der Autor da geschrieben hat, auf den Zuspruch von Gott an uns durch das, was Jesus getan hat. Er hat das ausführlich mit großer Begeisterung dargestellt, wie barmherzig Gott ist, wie sehr er uns liebt, dass wir, obwohl wir durch unsere Sünden tot waren, jetzt mit Christus ein neues Leben geschenkt bekommen haben, dass wir komplett in unserer ganzen Identität neu gemacht sind, wenn wir an Jesus glauben. Dieser Brief beschreibt in diesen Kapiteln unsere Rettung. Er beschreibt, dass wir nicht länger Fremde sind, sondern jetzt dazugehören zu Gottes Familie. Er beschreibt, dass egal, wo wir herkommen, egal aus welchem Volk oder welcher Nation, wir werden alle eins, eine Einheit in Gottes Familie. Und in dem letzten Abschnitt, den Günther ausgelegt hatte, da ging es nochmal um diese Begeisterung von Paulus über die Kraft und die Fülle, die wir durch den Geist Gottes geschenkt bekommen. Also es geht drei Kapitel lang ganz intensiv um den Kern des Evangeliums, das, was wir geschenkt bekommen, das, was Gott schon für uns getan hat, noch bevor wir den ersten Herzschlag gemacht haben. Das ist ganz zentral und ganz fundamental wichtig für diesen ganzen Brief und für unser ganzes Verständnis des Evangeliums. Das kommt zuerst und das ist die Basis, auf der alles steht. Und ab dem Kapitel 4 fängt Paulus in diesem Brief jetzt an und er kommt von dem Sein, das, was wir alles bekommen haben, die Verwandlung, die wir schon erfahren haben, hin zum Handeln. Er beschreibt, was ist denn jetzt die Folge? Was wird denn da draus? In dem ersten Vers heißt es dann, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Diese Berufung, ihr habt die schon bekommen. Ihr habt mit dieser Berufung ganz, ganz viel geschenkt bekommen. Ihr wurdet verwandelt. All das habt ihr bekommen. Und jetzt fordere ich euch auf, ein Leben zu führen, das dieser Verwandlung entspricht. Nicht damit wir gerettet werden. Nicht damit wir den Geist Gottes bekommen. Nicht damit wir möglichst viele Schätze im Himmel oder Belohnung bekommen, sondern weil wir schon verwandelt worden sind, weil du erneuert wurdest, entspricht es dir jetzt, deinem neuen Ich als Nachfolger von Jesus Christus anders zu handeln, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Ich stelle mir das so vor, das ist so ein bisschen wie Spider-Man, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wird von so einer Spinne gebissen und bekommt danach Superkräfte. Und ab dem Zeitpunkt entdeckt er seine Superkräfte, kann alles Mögliche. Und Paulus beschreibt hier sozusagen, hey, ihr wurdet verwandelt, ihr habt jetzt Superkräfte und jetzt zeige ich euch mal, was ihr damit alles anstellen könnt und wie ein Leben in der neuen Identität mit Superkräften so aussieht. Und er fängt mit einem ganz spannenden Abschnitt an, finde ich. Ich erzähle euch dazu kurz eine Geschichte, die ihr schon alle kennt, vermute ich, über eine kleine Maus. Kennt ihr die alle? Ist die bekannt? Schon, oder? Also ich habe die, da gibt es einen Kopfnicken, schütteln, nein, okay. Ich fasse sie kurz zusammen. Ich habe sie ungefähr 57 Mal vorgelesen in den letzten Jahren. Also Frederik und seine Mäusefreunde wohnen neben einer kleinen Scheune auf einer Wiese an einer Mauer und sie sammeln den ganzen Sommer über Vorräte für den Winter. Und alle Mäuse sind beteiligt, sammeln die übergebliebenen Körner und was sie so alles finden und bringen das sozusagen in ihr Winterquartier in dieser Mauer. Nur diese eine Maus, Frederik, man sieht ihn hier links oben, der scheint sehr faul zu sein, der tut nichts, vermeintlich. Auf jeden Fall sammelt er keine Körner, nichts, was man essen kann, tut auch sonst nichts Praktisches, er sitzt da. Und die anderen Mäuse fragen ihn dann, ey Frederik, wie sieht's denn aus, beteiligst du dich mal so? Du weißt, der Winter kommt. Frederik sagt, nein, ich sammle Sonnenstrahlen. Okay, die Mäuse sammeln weiter. Irgendwann sagt er, ich sammle Farben. Und irgendwann sammelt er noch Wörter. Der Winter kommt und es ist auf jeden Fall so, die Mäuse, Stück für Stück brauchen sie den Vorrat auf. Und ab irgendeinem Zeitpunkt fragen sie den Frederik, ey, wie sieht's denn jetzt eigentlich mit deinen Vorräten aus? Der Winter ist kalt, es ist eisig, alle sind traurig, frustriert und leiden unter dieser Kälte. Und dann fängt Frederik an und fängt an, den anderen Mäusen von den Farben zu berichten. Er erzählt ihnen von dem leuchtenden Rot der Mohnblumen und erzählt ihnen Gedichte und er malt ihnen die Sonne aus und auf einmal wird es ganz warm in dieser Höhle in der Mauer und die Mäuse genießen das, was Frederik gesammelt hat. Bei dieser Geschichte habe ich mich schon immer gefragt, wie viele Leute identifizieren sich eigentlich mit dem Frederik und wie viele Leute identifizieren sich eigentlich mit den anderen Mäusen. Manche von uns werden sich doch denken, also dieser Frederik, ja klar, so ein bisschen Farben, Worte und so weiter, ist doch alles schön und gut, aber das, was wir doch wirklich brauchen, ist doch, dass mal einer kräftig mit anpackt, oder? Dass mal einer hier mithilft, sonst kommen wir nicht über den Winter. Farben hin oder her, Worte, Sonnenstrahlen, alles nett, aber wir müssen doch essen. Der andere identifiziert sich wahrscheinlich eher mit dem Frederik und sagt, ja, was brauchen wir essen, wenn wir nicht wissen, wofür, wenn wir gar keinen Sinn haben, wenn wir nichts haben, was wir genießen und woran wir uns freuen können. Und da beschreibt dieser Autor in dieser Geschichte ja, dass diese Mäuse ganz unterschiedlich sind und auf unterschiedliche Art und Weise zusammenarbeiten, sich ergänzen, um ihrer Mausegemeinschaft zu helfen. Und diese Unterschiedlichkeit, die erlebe ich und in der Gemeinde und die beschreibt auch Paulus in diesem Text. Er beschreibt, dass wir ganz unterschiedlich gemacht sind und auf unterschiedliche Art und Weise in Gemeinde zusammenarbeiten dürfen und sollen. Ich lese nochmal einen Teil des Textes ab, Epheser 4, Vers 7. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns auch geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er zitiert hier den Psalm 68, zumindest so, er fasst ihn so ein bisschen zusammen und macht so seine eigene Variante davon. Er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Okay, vielleicht erstmal dieser kurze Abschnitt hier zu Beginn von Vers 8 bis 10. Er zitiert diesen Psalm und er greift da eine antike Vorstellung auf, etwas, was für uns weit weg ist von unserem Denken, zum Glück, aber für die Menschen damals schon eher ein Teil ihres normalen Alltags, dass es es geht um einen König oder dieses Bild von einem König, der auszieht, um einen Krieg zu führen. Er verlässt seinen Thronsaal, er verlässt seinen erhöhten Thron, bekämpft den Feind des Landes und kommt dann siegreich zurück in sein Reich und dann besteigt er wieder seinen Thron, nimmt wieder seine Herrschaftsposition ein und er hat von diesem Feldzug Beute mitgebracht. Und diese Beute verteilt er jetzt unter seinem Volk, unter den Menschen in seiner Stadt. Das heißt, durch diesen Feldzug, durch diesen siegreichen Feldzug des Königs, des Herrschers, werden alle in der Stadt reicher. Alle profitieren davon, alle bekommen ihren Anteil geschenkt, bekommen auch etwas davon ab, dass sie als Volk, als Nation diesen Sieg eingefahren haben. Und an der Stelle überträgt Paulus das auf den Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat, den er erreicht hat. Besiegt sind die Sünde, besiegt ist der Tod. Der Tod hat keine Macht mehr durch den Sieg von Jesus. Besiegt ist die Verdammnis, besiegt ist der Feind, der Widersacher. Und jetzt die Frage, okay, was bekommen wir für Geschenke als Teil dieses Siegeszuges? Ich finde das ein bisschen unerwartet. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, wie Paulus das hier beschreibt. Aber er macht dann weiter und sagt im Endeffekt, die Geschenke, die ihr bekommt, das sind die geistlichen Gaben. Die sind Geschenke von diesem Siegeszug von Christus. Und dann macht er weiter und sagt ab Vers 11, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib von Christus, zu stärken. Also diese Titel, die wir hier haben, diese fünf Rollen oder diese fünf Gabenprofile, würde ich sie mal nennen, die, sagt er, sind das Geschenk, das wir bekommen haben als Gemeinde, dass wir solche verschiedenen Begabungen haben. Und ich finde es ganz spannend, wenn wir heute diesen Begriffen begegnen, ein Apostel, ein Prophet, dann sind das oft so Begriffe, die so eine gewisse Elite ausdrücken. Also der Normalo-Christ würde wahrscheinlich sagen, oh, ein Apostel, oh, bin ich? Also es gibt vielleicht Menschen, die apostolisch begabt sind, Menschen, irgendwelche, aber das hat wenig mit mir zu tun, ist vielleicht unsere Annahme. Aber ich wiederhole nochmal, wie es am Anfang hieß hier oder ein paar Verse vorher in Vers 7. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Auch in den anderen Stellen des Neuen Testamentes, wo Paulus hat verschiedene solche Auflistungen von Gaben. Es gibt nicht nur diese fünf Gabenspektren, sondern es gibt eine ganz verschiedene Listen, die decken sich nicht alle. Also wenn man alle zusammennimmt, kommen ein Haufen verschiedener Gabenprofile oder einzelne Gaben raus, die ja so im Neuen Testament erwähnt werden. Und das Ding ist aber, dass klar wird, dass wir alle als Nachfolger Jesu Gaben geschenkt bekommen haben, geistliche Gaben bekommen. Und was ist das Ziel davon? Diese Gaben haben wir bekommen, um den Leib von Christus, um die Gemeinde, um diesen Körper zu stärken, aufzubauen. Wir alle haben solche Gaben. Jeder von uns, jeder Einzelne, auch ob du es weißt oder nicht, ob du sie einsetzt oder nicht, jeder bekommt solche Gaben. Und ich glaube, dass wir alle zu einem von diesen Gabenspektren hier mehr oder weniger, oder dass wir zu einem von denen tendieren, dass wir auf die eine oder andere Art begabt sind. Vielleicht weißt du es nicht, aber vielleicht ist deine geistliche Begabung wie die eines Apostels. Vielleicht ist deine geistliche Begabung die eines Propheten. Vielleicht ist deine geistliche Begabung die des Predigers, des Lehrers, des Hirten. Das Spannende ist, dass wir Gemeinde manchmal, in Gemeinde bis manchmal so leben, dass wenige Einzelne ihre Gaben einsetzen. Und das ist, glaube ich, total schade. Und gerade in Vers 1 von diesem Kapitel, da hat ja Paulus gesagt: Ich fordere euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Die Amis benutzen ja gerne diesen Begriff Calling. Jeder von uns hat ein Calling. Diese Berufung, ja, das ist dein Calling. Zu leben, wie es deiner Berufung nach würdig ist. Gott hat was mit dir vor, mit jedem Einzelnen von uns. Er hat uns unterschiedlich gemacht. Das Spannende ist, es gibt Dinge, die der Geist Gottes in uns bewirkt, die bei jedem gleich sind. Das nennt man dann die Früchte des Geistes, so wie sie zum Beispiel in Galater 5, Vers 22 beschrieben sind. Die Liebe, die Freude, den Frieden, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Rücksichtnahme und die Selbstbeherrschung. Keiner von uns kann sagen, ja, das mit der Selbstbeherrschung, das ist super, das ist nicht meine Frucht. Die haben alle anderen oder der und der in der Gemeinde, die haben das mit der Selbstbeherrschung bekommen. Ich habe dafür die Freude bekommen. Das ist bei den Früchten nicht so gedacht. Da kann ich mir keins aussuchen, da kann ich nicht sagen, ja, ich bin jetzt eher so der, auf dem Spektrum der Früchteverteilung bin ich eher so der Geduldtyp und jemand anderes ist dann eher so der Freundlichkeitstyp oder der Treue-Typ. Nein, das sind Dinge, die wir alle bekommen und in die uns der Geist Gottes Stück für Stück mehr hineinführt, je mehr wir diese Früchte in unserem Leben zulassen. Aber bei den Gaben des Geistes, da ist es tatsächlich so, dass wir unterschiedlich begabt sind. Da ist es tatsächlich so, dass der eine sagen kann, ja, Evangelist, das bin ich. Durch und durch, das mache ich, darauf habe ich Lust, das will ich, das kann ich, das liegt mir. Ich will anderen Menschen vom Evangelium erzählen. Ich will zu denen, die noch keine Ahnung davon haben, und ich will es ihnen sagen. Das ist genau meine Berufung. Und wieder ein anderer in der Gemeinde wird sagen, das ist nicht meine Berufung, nicht primär. Der ist dafür auf eine andere Art und Weise begabt und das ist gut und das ist wertvoll. Wir haben hier diese fünf Gabenklassen sozusagen, den Apostel, da gibt es so einen schönen Merksatz, ich glaube, ich habe den auch auf der PowerPoint. Help, die Apostel, die Hirten, die Evangelisten, die Lehrer und die Propheten. Apostel, Hirten, Evangelisten, Lehrer und Propheten. Ich gehe die einfach mal schnell mit euch durch, damit ihr mal überlegen könnt, vielleicht ist das euer Begabungsspektrum. Der Apostel, das ist der, Paulus selbst war ja ein Apostel, aber auch wir können eben dieses Gabenspektrum haben. Wir können apostolische Begabungen haben. Der Apostel ist jemand, der das Reich Gottes, der eine Reich Gottes Kultur an einen neuen Ort bringt. Oder an den Ort, wo er hinkommt, veränderte sein Umfeld so, dass Geist Gottes Kultur entsteht. Er verändert die Gesellschaft, in der er lebt, er verändert die Gemeinde, die Organisation, die Struktur, in der er ist, nach göttlichem Maßstab. Er kommt wohin und etwas Neues bricht auf, etwas Neues entsteht, so wie Paulus zum Beispiel von Ort zu Ort gereist ist und neue Gemeinden gegründet hat, durch die dann ganz, ganz viel entstanden ist. Dann gibt es die Hirten, die einen ganz anderen Fokus haben. Das sind die, die ganz stark den Fokus haben darauf, gezielt und lange Menschen zu begleiten und sie in ihrer Beziehung zu Jesus einen Schritt weiter zu bringen, sie näher an Jesus Herz zu führen, ihnen nachzugehen, ihnen zu helfen, ganz praktisch zu helfen, sie zu trösten, Beziehung zu leben, Nähe anzubieten und nachzufragen. Das sind die, von euch, wenn ihr merkt, jemand geht nicht mehr in unsere Gemeinde und ihr denkt noch an die und ihr trauert darum oder ihr merkt irgendwo, es gibt Beziehungen, die kaputt gehen oder so. Das zeigt eine Hirtenbegabung in euch. Euch liegen die einzelnen Menschen am Herzen und eure Leidenschaft ist es, denen nachzugehen. Dann haben wir die Evangelisten, habe ich gerade schon beispielhaft erwähnt. Die sind begeistert davon, das einzuladen zu einem Leben mit Jesus. Es geht ihnen ganz natürlich von den Lippen, dass sie sagen, ich möchte zu Jesus einladen, weil es einfach wunderbar ist, mit ihm zu leben. Dann haben wir die Lehrer, die Wortliebhaber, die Prediger, die Theologen, die sagen, es bringt ja alles tun nichts, wenn wir das nicht auf eine solide Basis des Wortes stellen. Haben sie recht und es ist sehr, sehr wichtig, dass es sie gibt. Die Lehrer, die die Gemeinde aufbauen durch ihren Dienst als diejenigen, die die Gemeinde durch das Wort geistlich aufbauen. Propheten sind dann die das Wort Gottes ganz konkret in Situationen, in aktuelle Situationen hineinsprechen. Vielleicht hast du immer wieder den Eindruck, dass du in Situationen hinein genau weißt, was von Gottes Wort, was von seinem Maßstab jetzt wichtig wäre. Vielleicht bist du jemand, der im Gespräch mit Menschen gute Ideen hat, wie Gottes Wort ihnen jetzt weiterhelfen kann in ihrer konkreten Situation. Oder vielleicht schenkt dir Gott auf übernatürliche Weise ganz deutlich Worte für Menschen, wo du weißt, das möchte ich dieser Person jetzt mitgeben. Oder auch nicht nur für einzelne Menschen, sondern für die ganze Gemeinde, für Organisationen. Das ist der Prophet. Jeder von uns ist begabt und jeder hat ein unterschiedliches Aufgabenspektrum. Ich sag's mal ganz hart, wenn wir auf keine Weise mit unseren Gaben dienen, dann ignorieren wir das, wozu Jesus uns berufen hat. Dann leben wir am Plan Gottes für uns vorbei. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht von, stellt euch vor, so ein Footballspiel und da gibt es eine Mannschaft, die stehen auf dem Feld und der Coach ist in der Mitte und alle sind begeistert und alle reden über den Plan, den sie jetzt haben und sie wissen, okay, wenn wir es so und so und so machen, dann können wir das gegnerische Team schlagen und der Coach sagt ihnen noch, ja und wir sind doch die Besten und was auch immer Coaches in so einer Situation sagen, ich war noch nie dabei, auf jeden Fall, gehen hinterher alle ganz, ganz begeistert aus dieser Situation raus und sind voller Elan. Und das Überraschende ist aber in dieser Situation, alle Spieler gehen vom Feld, der Coach steht alleine auf dem Feld und die gegnerische Mannschaft steht gegenüber und die Spieler am Rand sagen so, ja Coach, genau, mach's genau so, wie wir es gesagt haben, yes, du schaffst es. Und der Coach steht dann da so und denkt sich so, warte mal, war das jetzt so der Plan? Ich bin froh, dass wir nicht so Gemeinde leben und genauso ist es nicht gedacht. Die Spieler bleiben alle gemeinsam auf dem Feld. Es gibt nicht den einen Gemeindeleiter oder die einen paar Kleinen in der Gemeindeleitung oder nicht im Hauskreis. Der eine ist der Leiter und alle anderen hören zu und sagen, oh ja Coach, oh ja Gemeindeleiter, du machst Hauskreisleiter, du machst das richtig, du erklärst uns das. Und nein, sondern Gemeinde ist ein Team und wir sind alle begabt und der Plan ist es, unsere Gaben gemeinsam zusammenzubringen, um den Leib aufzubauen und den Leib zu stärken. Jeder mit seinen Gaben, jeder mit seinem Gabenspektrum auf seine Art und Weise. Das Ziel ist immer, dass Menschen Christus ähnlicher werden. Es ist immer, dass Menschen in sein Bild verändert werden. Und ich lese euch eine schöne Zusammenfassung vor, die mal ein Theologiestudent seinem Theologieprofessor gegeben hat als Zusammenfassung, wie ist denn eigentlich Jesus? Was bedeutet es denn dann, ihm ähnlicher zu werden? Und da heißt es, oder der hat es so formuliert, er ist zärtlich ohne Schwäche. Stark ohne Härte,
demütig, ohne den geringsten Mangel an Selbstvertrauen. Überzeugend ohne Intoleranz. Heilig ohne Pharisäertum. Leidenschaftlich ohne Vorurteile. Nie tat er einen falschen Schritt. Das ist Leben auf höchstem Niveau. Das ist das, wozu mein Dienst, dein Dienst, unser gemeinsames Arbeiten in Synergie uns hinbringen darf. Dass wir diesem Jesus Stück für Stück ähnlicher werden. Zärtlicher, stärker, demütiger und mutiger. Okay, ich gehe mal noch ein bisschen weiter in dem Text und lese mal nochmal ab Vers 13. Da heißt es dann, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Das Spannende ist, dadurch, dass wir so unterschiedlich begabt sind, können gewisse Reibungen entstehen. Und Tim Keller hat da mal eine Geschichte erzählt aus seinem Anfangsdienst. Die fand ich amüsant und sehr hilfreich, das zu verstehen. Er sagt, er hatte gerade in seiner ersten Gemeinde angefangen als Pastor und dann kam an einem Tag ein Mann aus der Gemeinde in die Gemeinde rein und er hat gesagt, hey Pastor, ich muss Ihnen mal erklären, was mit dieser Gemeinde falsch läuft. Und dann ist er mit ihm so zum Fenster gegangen und hat gesagt, sehen Sie da draußen diesen Trailerpark? Also so einen Bereich, wo Leute in so Wohnwägen gewohnt haben, die alle aus der Unterschicht kamen. Und er sagt, das Problem unserer Gemeinde ist, dass da keiner hingeht und denen das Evangelium erklärt. Wir sind hier Gemeinde, wir wollen das Evangelium leben, aber dann geht da keiner hin und erzählt das Evangelium. Am nächsten Tag kommt eine zweite Person, der kommt zum Pastor und sagt so, Herr Pastor, ich muss Ihnen mal erklären, was in dieser Gemeinde falsch läuft. Geht er mit ihm zum Fenster und sagt so, schauen Sie sich mal diesen Trailerpark an. Das Problem ist, wir haben direkt vor unserer Haustür lauter arme, kranke Leute. Wir haben lauter Leute, die dringend Hilfe brauchen. Und keiner von uns geht dahin und hilft ihnen. Was ist denn hier los? Geht nach Hause. Am dritten Tag kommt wieder jemand aus seiner Gemeinde und sagt so, Herr Pastor, ich erkläre Ihnen mal, was in unserer Gemeinde falsch läuft. Wissen Sie, was falsch läuft? Er sagt, nein, weiß ich nicht. Und er sagt, komm, wir gehen mal zum Fenster und wir schauen uns mal das an. Hier draußen vor unserer Gemeinde direkt dieser Trailerpark. Und wir haben keine Ahnung, was für Ideen, aber es gibt keine Struktur in dieser Gemeinde. Niemand bringt mal die Ideen zusammen, strukturiert die, ordnet die, führt das mal in ein paar vernünftigen Teams zusammen mit messbaren Zielen und so weiter. Und ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, was Tim Keller dort alles gemacht hat, aber ich habe so gedacht, genau so ist es doch, wenn Menschen mit unterschiedlicher Begabung in Gemeinde zusammenkommen. Jeder hat so einen bestimmten Blick auf das, was Gemeinde braucht, was wir tun sollten, wie wir uns engagieren sollten, oft entsprechend von unserer Begabung. Wir sehen entsprechend von dem, wie wir gestrickt sind, was fehlt oder was zu tun ist. Ich hoffe und gehe fast davon aus, dass diese drei Männer am Schluss zusammengearbeitet haben und zusammen wirklich was Großartiges erreichen konnten. Dass sie ihnen gedient haben, ihnen das Evangelium erklärt haben, sie gelehrt haben und das Ganze auch noch gut angeleitet war und gut strukturiert war. Und das nächste Mal, wenn du irgendwo merkst, in Gemeinde gibt es so einen Konflikt, in Gemeinde gibt es Streit, Stress, so Reibung aneinander, Lasst uns doch nochmal so einen Schritt zurückgehen und so überlegen, aha, vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir ganz unterschiedlich gemacht sind. Und dass vielleicht müssen wir, anstatt uns übereinander zu ärgern und zu sagen, oh, der macht ja überhaupt nicht das, was hier jetzt eigentlich mal dran wäre, wie wäre es, wenn wir dann sagen, hey, er hat einen anderen Blick, sie hat einen anderen Blick. Ich bin gespannt, wie Gott sie gebrauchen möchte und wie wir zusammenarbeiten können. Das Schöne ist, dass wenn wir dem Evangelium gemäß mit unseren Gaben leben, dann brauchen wir uns nicht vergleichen. Ich brauche mich nicht, die ganze Zeit denken, oh, wieso bin ich nicht wie der oder jener? Wieso kann ich das nicht? Es ist nicht unsere Aufgabe, die anderen zu imitieren, sondern es ist unsere Aufgabe, unserer Berufung gemäß zu leben, entsprechend unseres Gabenprofils, entsprechend von dem, was du kannst, entsprechend von dem, was Gott in dich hineingelegt hat, welche Gaben er dir gegeben hat. Es ist keine Option, sitzen zu bleiben und zu sagen, das, was der kann, kann ich nicht mitmachen. Aber es ist eine sehr gute Option zu sagen, Gott hat mich individuell gemacht und begabt und das, was ich kann, das bringe ich ein. Ich fand den Gedanken so wichtig zu verstehen, dass für jeden von uns, für jeden, für mich, für dich, für jeden von uns gibt es da draußen eine Not, ein Bedürfnis. Menschen, die jetzt ein Bedürfnis haben, das du mit deiner Begabung lindern kannst. Du kannst deine Gaben, deine Fähigkeiten einsetzen, um die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, um ihnen zu helfen. Und das ist das Wunderschöne, was entsteht, wenn wir unsere Gaben zusammenbringen. Eine Gemeinde als ein Ort, an dem eine Synergie entsteht. Menschen, die, wo man vielleicht eigentlich meinen würde, oh, die sind so unterschiedlich, wir sind so verschieden. Wie kann das funktionieren, wenn wir uns darauf einlassen, gemeinsam unsere Gaben für Gottes Reich einzusetzen, dann können Dinge entstehen, die wir alleine nie schaffen würden. Ein ganzer großer Haufen von Lehrern würden es vielleicht schaffen, eine Gemeinde mit den besten Predigten hinzukriegen, wo perfekt durchdacht ein Lehrkonzept vorhanden ist. Und das wäre bestimmt spannend und wichtig und schön, aber es würde eine ganze Reihe wegfallen. Wenn dann keiner ein Hirte wäre, der den Menschen in den Reihen, die an dem Tag vielleicht gar keine Kraft hatten zum Zuhören für eine Predigt, nachgeht und sie fragt, was sie brauchen, sie tröstet und sie trägt. Deswegen, wir brauchen als Gemeinde die Synergie. Wenn wir unsere Unterschiedlichkeit zusammenbringen, kann was Großartiges daraus entstehen. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, wie geht es für dich jetzt weiter? Ich habe schon gesagt, wenn wir uns das nächste Mal ärgern oder stoßen an dem, wie Gemeinde ist oder warum jemand in der Gemeinde so anders ist als wir, dann lasst uns einen Schritt zurückgehen und auf den großartigen Plan von Gott gucken, den er hat, dadurch, dass er uns unterschiedlich gemacht hat. Das wäre mein erster Hinweis. Mein zweiter Hinweis, probier deine Gaben aus. Wenn du den Eindruck hast, du weißt noch gar nicht, was dein Gabenspektrum ist, dann probier es aus. Versuch rauszufinden, auf welche Art und Weise Gott dich begabt hat. Und setz das ein. Setz das ein, und zwar mit dem Ziel, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, dass Menschen mehr verwandelt werden hin zu dem, der diesen Sieg für uns erreicht hat. Und jetzt vielleicht nochmal der Bogen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir müssen bei all dem bedenken, dass wir das nicht tun, um unseren Stand bei Jesus damit zu verändern. Wir machen das nicht, damit wir Anerkennung von Jesus bekommen. Wir machen das nicht aus Angst vor Strafe, die uns sonst treffen würde. Wir machen das auch nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, weil wir wissen, okay, Gott hat uns jetzt diese Geschenke gegeben, dann müssen wir uns auch so richtig anstrengen, die einzusetzen. Das Ziel ist es, seiner Kraft Raum zu geben in uns, sein Geschenk nicht liegen zu lassen, sondern es auf die Straße zu bringen. Seine Kraft ist in uns mächtig. Ich biete das auch an, das ist ein Angebot, das besteht immer, wenn ihr Interesse habt, eure Gaben auszuprobieren und dabei Hilfe braucht, dann kommt gerne auf alle Leiter dieser Gemeinde zu, eure Bereichsleiter, auf uns als Gemeindeleitung, auf mich oder wen auch immer, dann kommt mit uns ins Gespräch und fragt uns, sagt uns, wir möchten das gerne ausprobieren, wo geht das, wie können wir das mal machen. Wir beten gerne mit euch um die Erkenntnis, was ist eure geistliche Gabe, wo könnt ihr die einsetzen. Weil Christus uns ein neues Leben geschenkt hat, befähigt er jeden von uns mit Gaben, damit wir gemeinsam als Gemeinde Christus widerspiegeln, damit wir durch und durch verändert werden von ihm und man an uns Jesus erkennen kann. Amen.